Hallo Welt.
Hallo Welt.
Die Netztheologen sind wieder da. Heute mit einem völlig untechnischen Thema, aber
nicht völlig.
Kommen wir doch drauf. Nicht völlig, aber wir werden noch drauf zurückkommen.
Wir reden durch, heute am Ende über, kommt die Technik.
Über was eigentlich? Über Ethik, Religion, Gott, meine Güte, wir haben alles dabei, oder?
Das also ist es geht die Folge. Es geht ein bisschen darum, die Spannung zwischen Individuen und Gemeinschaften, Gesellschaften. Was wiegt mehr und wie ändert sich das mit Technik und wie wäre das eigentlich im Christentum? Wir sind ein bisschen radikal geworden zwischendrin und haben uns da wieder eingefangen und irgendwie ein bisschen Radikalität auch stehen lassen. Ja, hört es euch an. Wir müssen noch sagen, wer wir sind, Roman. Wir sind die Netztheologen und wir machen genau das.
Ich bin Roman.
Ich bin Chris. Wir sind ein Nerd und ein Theologe. Wir machen genau das. Wir gucken uns die Themen an und versuchen Theologisches mit technischen Sachen zu verknüpfen, weil wir glauben, dass das nicht genug passiert in dieser Gesellschaft. Ja, wir leisten unseren Beitrag. Ihr könnt mitmachen bei dem Beitrag und uns schreiben, was ihr gern von uns hören wollt, wie ihr die Sachen fandet und mit was ihr nicht oder komplett übereinstimmt. Schickt uns eine E-Mail an info@netztheologen.org oder findet uns auf Social Media. Wir sind auf Twitter und Instagram unter @netztheologen. Da würden wir uns freuen über.
Und jetzt viel Spaß beim Hören. Heute widmen wir uns einer Problematik, die du irgendwie uns aufgeworfen hast, nämlich das Verhältnis von Individuum und Kollektiv.
Ja, und jetzt haben alle abgeschaltet.
Und zwar erst einmal aus einer philosophischen und ethischen Blickrichtung und dann wollten wir ja gucken, ob wir diese Thematik irgendwie auch in der Technik ansiedeln können, oder? Also ob das auch beispielsweise jetzt, keine Ahnung, bei Dezentralisierung oder so auch aufgegriffen werden kann. Aber wir müssen auf jeden Fall das Problem erstmal beschreiben. Also man würde ja denken, okay, Individuum, Kollektiv, da geht es jetzt darum, wer hat mehr Recht? Also wenn ich Werte habe wie Selbstverwirklichung und keine Ahnung, meine Sexualität oder so und dann habe ich eine Gesellschaft, die entweder liberal oder konservativ ist, wer hat dann Recht? Ja, also hab ich mit meinen Interessen Vorrang oder muss ich mich der Gesellschaft fügen? Ist das die Problematik?
Nö. nee. Also ich habe, ich stolper irgendwie immer wieder um diese, also bei diesem, also um dieses Thema, also ich habe es jetzt mal, oder wir haben es jetzt mal Individuum versus Gesellschaft genannt oder so, aber das geht im Großen und im Kleinen irgendwie um sau viele Dinge. Also vielleicht kann man aktuell, ist ja immer noch leider aktuell, Corona-Pandemie nehmen. Also geht individuelle Freiheit und eben für die Gesellschaft Einschränkungen auch in Kauf nehmen, auch wenn man selber nicht zur Risikogruppe gehört. Das geht aber natürlich um vieles, um Entscheidungen, also wirtschaftlicher Natur. Ne? Also darf ich als Unternehmen dann selber entscheiden, wie ich es mache oder muss ich das Gemeinwohl entscheiden lassen, aber auch super viele ethische Fragen. Also helfe ich einem, also das weiß ich nicht, ob es so ganz dazu gehört, aber es kommt mir trotzdem gerade mal wieder in den Kopf, helfe ich lieber einer obdachlosen Person in meiner Straße oder in meiner Stadt oder spende ich an zum Beispiel Brot für die Welt, die wahrscheinlich für denselben Geldbetrag viel mehr Leute, ne, so utilitaristisch gesehen, Sack kriegen können. Das geht jetzt so ein bisschen daraus, aber ein Beispiel wäre vielleicht auch noch sowas, was wir alle oder wahrscheinlich alle ablehnen würden. So Exempel in Gerichten. Ne? Also ich habe jetzt irgendjemanden, der macht was ganz, ganz Blödes für die Gesellschaft und ich möchte auf jeden Fall Leute abschrecken, das nochmal zu tun. Deswegen mache ich ein sehr schlimmes oder sehr öffentlich wirksames Urteil vor Gericht, packt den oder
Ja, klar. Todesstrafe zum Beispiel. Ja,
okay. Das kann dann sein, dass es vielleicht für das Kollektiv irgendwie eine Warnung ist, ja, und irgendwie gut wird, weil die Leute dann wissen, das darf man auf keinen Fall machen. Aber natürlich ist es für die Person wahrscheinlich nicht ganz gerecht, weil jemand anderes, der was ähnlich Schlimmes gemacht hat, vielleicht dann ja nicht die gleiche Strafe hat oder so.
Ja, genau. Würde denn eigentlich auch in dieses Problemfeld so etwas wie Kriegsdienst fallen im Sinne von der Aufforderung, für das Kollektiv zu sterben, also fürs Vaterland in den Krieg zu ziehen oder so etwas?
Ja, also ich will es jetzt nicht so martialisch sagen, aber jetzt zum Beispiel Verteidigung der Demokratie gegen einen Aggressor, wo man ja schon auch in der Geschichte seine Helden würdigt. Ja? Also, dass man sagt, ja, okay, und die Leute haben halt wirklich uns von Hitler-Deutschland befreit und das hat die halt auch Menschenleben gekostet zum Beispiel, ne? Ja, währenddessen natürlich individuell ich ja auch eine Verantwortung habe, zum Beispiel meinen Kindern gegenüber, meiner Familie oder meinen Freunden oder so. Mal jetzt davon ab. Also es geht mir nicht drum um so was Banales wie Egoismus und Altruismus oder so, sondern halt ja auch wirkliche Dilemmata, die daraus entstehen.
Ja.
Und das halt eben auch viel unserer Gesellschaft und viele Werte, die wir so gewonnen haben, auch nach der Aufklärung, die basieren doch sehr stark auf so der Freiheit des Individuums und das möchte ich auch auf kein, also dem möchte ich auch nicht missen, sage ich mal so. Man sieht doch immer wieder, wo es zu Problemen genau dadurch auch führt oder andersrum ausgedrückt, Probleme, die sich dadurch nicht lösen lassen. Und wir hatten das immer mal wieder so angesprochen, das sind auch große Themenbereiche wie Rassismus, Diskriminierung, Sexismus, wo man Frauenquote, ne? Das gehört natürlich zu Sexismus, aber ne, also so Schlagwörter, wo immer wieder in der Diskussion ist, ja, aber das Individuum, ne, zum Beispiel ein hart arbeitender Mann, der es wirklich verdient hat, an eine höhere Position im Unternehmen zu kommen, mehr Geld zu verdienen, kann da nicht hin, weil eben eine Quote in Betracht ist. Ne? Das ist natürlich dann für das Individuum sozusagen ungerecht, oder ich kann es verstehen zumindest, dass man sich das ungerecht anfühlt, aber vielleicht profitiert die Gesellschaft eben davon, eben diesen Kreislauf zu durchbrechen, dass immer die gleichen Leute irgendwie immer in den gleichen hohen Positionen sind und so weiter. Also es betrifft, glaube ich, auch voll viele von diesen Reizthemen, die die Gesellschaft so hat.
Ja.
Und auch tatsächlich, natürlich auch so ein bisschen populistisch gesehen, dass man halt irgendwie auch Sachen sagt, die einfach total rabiat gegen etablierte Grundrechte sind und so, und die man aber neu erklären muss. Aber es ging mir jetzt nicht so sehr um das, was Trump sagt, sag ich mal so, ne? Also wo man halt sagen muss, das ist halt einfach bewusst so formuliert, dass es gegen andere Grundrechte ausheben will, aber es gibt ja auch eine, sagen wir mal, redliche Debatte oder so darüber.
Ja.
Oder ich persönlich finde es zumindest super interessant, weil ich beides halt sehe. Also ich komme schon so von diesem, bin schon ein freiheitsliebender Mensch und mag auch diese, man darf das auch selber entscheiden, Sache, aber man sieht natürlich, wo es hinten vorne hängt und ne, nichts vorankommt, weil die Leute ja manchmal halt einfach mal was durchziehen müssen, ne? Irgendwie. Und klar, also es muss dann, und oft ist es so, dass es ja dann auch ja leider externe Faktoren braucht, Ukraine-Krieg, Gasknappheit, ne? Bis man dann halt vielleicht mal irgendwann sagt, lass halt mal das Ruder rumreißen. So, ne? Also nur so von selbst funktioniert es halt auch nicht, ne? Weil unser System, der Kapitalismus halt eher so Individuen fokussiert ist, sage ich jetzt mal. Also sagen wir mal, zumindest der mächtigen Individuen, und dass da halt schwer ist, ja auch kollektivere Entscheidungen zu treffen. Also ja, ich glaube, das Problem ist ein bisschen abstrakt, aber ich hoffe, du hast zumindest
verstanden.
Ich weiß nicht, ob wir alle Hörer und Hörerinnen verloren haben, aber vielleicht geht es euch ja auch
so. Es hilft, wenn wir das Problemfeld, hast du jetzt mit vielen Beispielen belegt, ich glaube, es ist auch klar geworden, mir jedenfalls, worum es geht. Vielleicht sollten wir aber uns an zwei Beispielen aufhalten, anhand dessen wir das besprechen. Also das mit der Corona-Geschichte scheint mir ganz zielführend zu sein, weil genau hier die Argumentation genau so verläuft, wie du beschrieben hast. Auf der einen Seite gibt es Leute, die sagen, ich will mich individuell nicht einschränken lassen, beispielsweise mit Maske, mit Tests, mit Impfung. Auf der anderen Seite wird argumentiert, jeder Stich sozusagen, jede Impfung, jede Maske ist ein Beitrag dazu, dass das Kollektiv, dass die Gesamtgesellschaft unbeschadet oder weniger beschadet durch diese Pandemie kommt. Ja, das ist sozusagen dieses Spannungsfeld zwischen individuellen Interessen und auf der anderen Seite der Aufforderung, der Gesellschaft zu dienen. Das finde ich dann sehr, sehr klar. Das andere Beispiel könnten wir tatsächlich auch Frauenquote oder eben das, was du beschreibst, dass es eine bestimmte Vorstellung gibt, wie eine gerechte Gesellschaft aussieht, und die verbaut auf der einen Seite bestimmten Individuen den Karriereweg, ermöglicht dann anderen wiederum. Das könnte man ja auch als nochmal heranziehen, finde ich, wenn man
Ja, lass uns doch mal vielleicht
mit Corona bleiben. Sehr, ne? Ja, das finde ich schon sehr gut.
Wir hatten sowieso mal vor, irgendwann mal so eine Corona-Folge zu machen. Und das haben wir bis jetzt auch noch nicht gemacht.
Ja, wir haben das bei der App, Corona-App mal gemacht und auch schon diese Diskussion ein Stück weit geführt. Und da haben wir ja mit dem Liebesgebot argumentiert, dass das individuelle, man muss ja sagen, die Beschneidung der eigenen Rechte und der eigenen Freiheit haben wir dann sozusagen mit dem Liebesgebot gerechtfertigt. Ja, also es ist ja offenkundig, dass wir Einschränkungen hinnehmen und wir meinten damals, es ist okay, weil das durchaus dem Liebesgebot des Christentums.
Ja, aber ich glaube, wir waren schon auch noch, also ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, wir waren auch damals schon so ein bisschen differenzierter.
Ja, ja, natürlich.
Also das wir haben ja auch so natürlich keine, also es war auch noch ganz, ganz früher Status und wir haben zum Beispiel ja schon gesagt, es ging, glaube ich, ja konkret um die App damals, die wir analysiert haben
genau.
Mit Ingo Dachwitz, aber genau, es ging nicht so sehr um, soll man Maske tragen oder impfen, weil das halt, es gab, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zum Beispiel noch gar keine Masken, nicht genug Masken und so.
Ja, das stimmt. Nur die Argumentation, die wir damals für die App genutzt haben, die ja wesentlich darauf zielt, ob wir irgendwie Privatdaten, also eben Daten eventuell opfern und so etwas, die lässt sich dann eben natürlich auch übertragen auf Maskenpflicht und Impfpflicht und so etwas.
Ja, wobei, in einer Analogie, auch, glaube ich. Das stimmt, ja, okay. Also damals ging es aber schon darum, dass wir zum Beispiel gesagt haben, eine zentrale Sammlung von Daten, wie es ja zum Beispiel dann die Luca-App probiert hat, ist schon nicht gerechtfertigt, ne? sondern es sollte dann schon halt technisch auch so umgesetzt sein und es ist auch möglich, es so umzusetzen, dass die persönliche, dass man da nicht persönlich getrackt wird, sozusagen. Also keine Autorität kann irgendwie sich diesen Datensatz nehmen, wie dann ja auch passiert in der Luca-App übrigens, um halt eben zu gucken, wer hat wann mit wem wo gegessen. Was passt da so raus? Aber ich jetzt sind wir auch schon ein bisschen weiter und was mir oft zu kurz kommt, ist ja auch so dann, dass so viel immer vorgeschoben wird. Ne? Also eigentlich geht es wahrscheinlich um, also bei den, sagen wir mal, redlichen Leuten, die jetzt keine, ja einfach nur irgendwas sagen, um eine bestimmte Agenda zu machen, da ist es ja einfach eine Abwägung von den Werten, die mir halt wichtig sind. Ne? Ist mir halt eben... Ja. Gesundheit wichtiger, Freiheit wichtiger, das Kollektiv vielleicht auch wichtiger. Vielleicht geht es auch gar nicht immer so ums Kollektiv, sondern eher um diese Werte. Das kann auch sein. Aber ich finde es, man hat ja so ein bisschen alles auch einmal durchgespielt, oder? Also jetzt in den USA, wo große Teile der Bevölkerung, zumindest in meiner Wahrnehmung, sehr, sehr freiheitsliebend sind, ne? und gegen Einschränkungen und Masken sind, also zumindest gefühlt mehr vom Bevölkerungsanteil als hier in Deutschland. Bis hin zu China, die es ja ziemlich kollektiv durchgezogen haben, ne? Also die ja zum Beispiel zum Schutz von der Restbevölkerung ganze Städte einsperren und es da wohl auch echt prekäre Sachen halt geben, aber die halt sagen, das ist so wichtig für die Gesellschaft, für die anderen Milliarden Menschen, also haben wir wirklich Milliarden, dass es das halt wert ist, sozusagen kollektiv zu entscheiden. Da haben wir irgendwie einmal alles durchgespielt und ich glaube, was jetzt immer ein bisschen schwierig ist, ist, wenn man es halt jetzt nur nach dem Ausgang, na, also hinterher ist man ja immer schlauer und so, also es kommt gar nicht so sehr um den Ausgang drauf an. Ne? Also natürlich hat wahrscheinlich, also behaupte ich jetzt einfach mal, China pro Person weniger Tote als zum Beispiel die USA, um die beiden Punkte zu nennen. Ne? Also das heißt, man kann halt, und dann gab es aber wiederum so Sachen wie, ja, als dann aber die neue Variante kam, die war noch ansteckender, dann hat die Zero-Covid vielleicht nicht mehr so funktioniert und so. Also ich finde, das ist irgendwie ein bisschen ein Irrweg für uns jetzt, zu gucken, was hat jetzt geklappt. Ne? Und es geht ja eher darum, wie rechtfertigt man halt diese Entscheidung. Und ne, da sitzen wir vielleicht auch natürlich gesehen als Europäer immer so ein bisschen in der Mitte. Ne? Wir mögen die Freiheit, aber irgendwie können wir auch verstehen, dass es doof ist, wenn alle halt sterben. Das ist einmal so ganz platt. Und haben uns... Ja, vermutlich irgendwie auch so ein bisschen in der Mitte eingeordnet, natürlich auch jeder Staat ein bisschen anders.
Also würdest du argumentieren, es geht nicht sozusagen wie Utilitaristen oder Konsequenzialisten argumentieren, wir schauen hinten kackt die Ente, was haben wir jetzt für ein Ergebnis und danach bewerten wir, sondern wir sollten nach Prinzipien bewerten. Wir sollten uns fragen, welches Menschenbild zum Beispiel, also wenn wir zwei Extreme nehmen, die Amis und die Chinesen, also welches Menschenbild und wir in der Mitte, welches Menschenbild ist sozusagen ethisch plausibler oder besser?
Und, ich weiß es nicht, aber ich würde erstmal...
Das Freiheitsideal besser als das Kollektivideal?
Ja, ich glaube, man muss, also ging mir jetzt erstmal darum, ehrlich zu sein. Ja. Also, dass man jetzt sagt, Also dass man jetzt nicht versucht, die Erkenntnisse, die man durch Studien hat, und dann zu sagen, ja, ja, guck doch mal, die Chinesen, die haben eh alles falsch gemacht, ne? Hoho, es hat ja doch nicht gewirkt, ne? Oder andersrum halt eben, schaut doch mal, wie viele da gestorben sind, prozentual, ja. Ja? Hätten die mal bloß so gemacht. Mhm. Weil das glaube ich nicht, also ich glaube, das wird sich niemals so richtig, also es war dafür vielleicht auch nicht rabiat schlimm genug, also es sind ja nicht, ne, 50% der Bevölkerung jetzt einfach tot umgefallen, aus welchem Grund auch immer, ob das jetzt Impfungen waren oder der Virus nicht schlimm genug oder was auch immer. Mhm. Das heißt, das gab es ja nicht, also vielleicht wäre sonst die Sache nochmal klarer gewesen, aber das macht es ja vielleicht auch noch spannender für unsere Frage. Also es hätte sich ja niemand abschrecken lassen davon. Also keiner der im einen Lager lässt man ja durch so ein Zahlenspiel überzeugt man den ja, dass seine Grundwerte falsch waren. Ja, sondern die Werte hinten dran sind ja andere Heben. Ne? Also wir müssen das kollektiv weiterbringen.
Genau.
Müssen uns für die anderen auch einsetzen. Wir müssen gucken, dass die andere Person, die vielleicht einen Herzinfarkt noch einen Krankenintensivplatz kriegt, ja, und so weiter, bis hin zu
die Analyse.
Genau. Stimmt, ich finde es nicht so schlimm. Das Leben, wir sterben sowieso alle und vielleicht kann man es auch noch christlich verargumentieren. Und das ist halt nicht genug, um halt die Freiheit einzuschränken. Und man hat ja auch in der Historie genug Beispiele, ne, wo die Braveheart und was auch immer, wo es auch gefeiert wurde, dass die Leute Risiken aufnehmen und kämpfen, ne, oder auch vielleicht auch sterben, um eben der Freiheit willen, ne, sei es auch Befreiung von Nazi-Deutschland und so weiter. Also es wird ja niemanden, darum geht es mir auch nicht, also es geht mir jetzt gar nicht vorrangig, was ist jetzt das Richtige, was wir bei Corona hätten tun können, sondern eher, es gibt dieses Dilemma zwischen der Freiheit des Einzelnen und eben dem Wohl der Gemeinschaft, und das ist so ein bisschen, das reibt sich so, und es gibt keine so, für mich zumindest nicht, super einfache Antwort, immer das eine, ne, weil dann landen wir halt eben im Überwachungsstaat und oder eben in irgendeinem, keine Ahnung, egoistischen irgendwas, und irgendwo hängt es dazwischen. Und was ich jetzt so ein bisschen challengen will, auch für mich, ist, man ist immer relativ schnell so mit unserer aufklärerischen Tradition im Westen. Das Individuum hat halt einen krassen Wert, und es hat uns krass viel gebracht, auch Menschenrechte und so weiter. Alles Dinge, die man nicht missen will, aber wir merken halt irgendwie, es kommt an seine Grenzen. Und es ist so sehr schnell gewesen, glaube ich, dass man auch immer diese Freiheit des Individuums und den Lifestyle des Westens oder die Philosophie, die da irgendwie draus steht, das auch christlich zu legitimieren. Ne? Also Gott liebt jeden einzelnen Menschen, und das stimmt auch alles. Irgendwie scheint es mir so, als wäre da doch mehr dahinter als nur, also das Christentum wird wahrscheinlich mit mehreren Varianten funktionieren sozusagen. Und da ist es immer schwer, das dann halt abzuschätzen.
Spannende Ausgangslage. Vielleicht sollte ich mal Horizont kurz skizzieren, weil ich würde, ich sehe das nicht, dass das versagt oder dass das an die Grenzen kommt, wie du jetzt sagst, also der Individualgedanke. Ich würde eher radikal sagen, es gibt nichts anderes als das Individuum. Es gibt weder das Kollektiv noch die Gesellschaft noch die Nation. Das sind alles Konstrukte, die sehr spät in der Geschichte auftauchen. Luther oder so kennt keins davon. Und also sie tauchen sozusagen sehr spät in der Geschichte auf, und sie bringen tatsächlich in die Diskussion, in die Debatte, die wir gerade umrissen haben, etwas ein, was es vorher nicht gab und das tatsächlich auch keinen reellen Wert besitzt. Das Kollektiv beispielsweise als Begriff, das gibt es nicht. Es gibt nur Individuen, die sich höchstens zu Gruppen formieren können. Und wenn wir die ethische Debatte führen, können wir nicht damit argumentieren, dass das Kollektiv irgendeinen Wert besitzt, wofür das Individuum geopfert werden müsste. Denn dann wird es für einen leeren Begriff geopfert. Also wenn die Argumentation verlaufen soll und ethisch stichhaltig sein soll, dann kann sie nur verlaufen in der Hinsicht, dass es andere Menschen gibt, die in der Gefahr stehen, wenn ich etwas anstelle. Beispielsweise in der Corona-Geschichte. Wenn ich meine eigene Freiheit ausnutze, dann gefährde ich konkrete andere Individuen. Die müssen aber als solche ausgewiesen werden. Das Kollektiv kann ich nicht gefährden, denn das Kollektiv existiert nicht. Auch die Nation kann ich nicht gefährden, denn die Nation existiert nicht. Das sind erstmal abstrakte Begriffe, die als solche nicht vorhanden sind. Und wenn man sie dann aber ins Spiel bringt, dann ist das Ideologie. wenn man meint, für die Nation müsste jemand sterben oder für die Nation müsste jemand Maske tragen, dann ist das eine ideologische Aussage, weil da
ja, okay,
etwas,
aber,
etwas nicht existiert.
Das stimmt, das ist auch gut analysiert, aber ich glaube, da sind wahrscheinlich oder hoffentlich die meisten Leute einer Meinung. Ne? Ich weiß nicht ganz genau, wie es in Staaten mit großer Nationalideologie aussieht, wie China zum Beispiel, da kenne ich mich jetzt nicht genug aus. Aber ich meinte jetzt immer so, natürlich das Kollektiv als andere Individuen. Ne? Also ich trage ja nicht oder die lassen mich ja nicht impfen, um dem Staat zu dienen, sondern um den anderen Individuen, die mitzuschützen sozusagen. Ne? Also da gehe ich jetzt einfach davon aus. Natürlich gibt es Leute, die würden das behaupten, dass es, dass man das dann für den Staat tut und die Leute dem dann hinterherrennen und so. Weil ich glaube, die meisten Menschen haben sich ja nicht impfen lassen, weil es der Staat sagt oder für den Staat, sondern weil es der wissenschaftliche Stand war zu dem Zeitpunkt und weil man dadurch andere und sich selbst schützen konnte. Und ja, vielleicht auch raus, damit es dann irgendwann wieder normal weitergeht, ne? So irgendwie. Mhm. Das wäre für mich schon so, dass nur das interessant ist. Also das
ja gut, aber dann,
Kollektiv
dann ist
als
die ethische
andere
Debatte, die wir jetzt skizziert haben, eine andere. Dann geht es darum, dann geht deine Frage letztendlich darum, inwiefern darf ich meine Freiheit gegenüber einen zwei, also wir brauchen gar nicht mehr als einen anderen Menschen. Wir brauchen gar nicht eine Gruppe. Wir können einfach sagen, ich oder du, wer von uns hat bei einer ethischen Entscheidung das Recht? Ja, also darf ich deine Gesundheit gefährden beispielsweise, wenn ich mich nicht impfe? Es reicht nur ein einziger Mensch. Wir brauchen nicht Kollektiv oder Nation oder Gesellschaft.
Ja, wenn man davon ausgeht,
das dass ein Mensch sowieso unendlich viel wert ist. Das sind
abstrakte Begriffe.
Wir können die zahlenmäßig einfach nur erhöhen. Also deine Frage ist letztlich, inwiefern darf der Egoismus sozusagen gesund sein oder wann ist er ethisch einzugrenzen? Also inwiefern hat der andere Recht?
Also ich stimme dir zu, glaube ich. Also ja. Das Einzige, was wäre halt eine Zahlendebatte. Ne? Also sind zwei Individuen am Ende noch mal mehr. Ja? Also wenn ich jetzt egoistisch
genau,
bin
das,
und ich schade
das hat
ein
sich eigentlich
oder zwei
ethisch erledigt.
Genau,
das
ist
nie
ja
der Fall.
Und ich glaube auch, genau, dass wenn, da sind wir, glaube ich, wahrscheinlich alle unsere Hörerinnen und Hörer und wir einer Meinung, dass jedes Menschenleben so viel wert ist, dass es
ja.
Ne? Genauso viel wert ist wie zwei sozusagen.
Ja, genau.
Also man kann, und dass das man das nicht zahlenmäßig aufwiegen kann. Ne?
Richtig. Das ist ja auch das ist in der Ethik lange schon entschieden, deswegen, weil wir das im Grundgesetz erst Paragraphen haben, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und jedes Trolley-Dilemma, also diese Trolley-Dilemma sind ja diese ethischen Beispiele wie ein Mann muss eine Weiche umstellen, auf der einen steht ein Kind 10 Jahre, auf dem anderen Gleis stehen, keine Ahnung, 5 Omas, 99 Jahre alle alt, jetzt muss der entscheiden, wer stirbt. Und dann, und jeder Ethiker würde sagen, das ist eine blödsinnige Aufgabe, man kann das nicht entscheiden, denn das eine Kind ist genauso viel wert wie die 5 99-jährigen Omas. Also es gibt hier keine ethische, valide Antwort auf diese Frage. Das ist ein Dilemma, lässt sich gar nicht ethisch irgendwie entscheiden. Gibt natürlich auch andere, die da jetzt irgendwie auch.
Aber genau das
also
zeigt das
die doch. Die KI-Forscher würden das natürlich entscheiden müssen, aber das ist ja jetzt ein anderes Thema, hatten wir auch schon gehabt. Aber jedenfalls ethisch ist das klar, dass jedes Leben nicht quantifizierbar ist, wie du es gesagt hast.
Ja, also da kann man jetzt 1000 Sachen zu sagen. Vielleicht sollten wir nicht zu sehr in das Trolley-Dilemma reingehen, weil man hat, glaube ich, schon so ein, da gibt es ja auch so die Sachen, was macht es mit uns sozusagen? Ne, und jetzt gerade in deinem Oma versus Kind Dilemma, ja. Wo man irgendwie sagen würde, ich glaube so intuitiv oder gefühlsmäßig würde ich eher das Kind beschützen, so irgendwie, also vielleicht
ja, gibt es
da doch noch,
ja, das
sind glaube ich keine
systemischen Regeln. Ich meine nur vom Wert
Regeln,
des Lebens
ne?
her,
ja, ja,
vom genau. Wert des Lebens her, ne, von der Würde, die im Grundgesetz gesichert ist, da gibt es kein mehr oder weniger.
Genau das ist ja passiert in der Pandemie. Diese Entscheidung, ja. Das war ja dieses, was auch verhindert werden sollte, diese Triage. Aber so Sachen sind ja passiert, solche Abwägungen. Ne? Also das war jetzt nicht immer eine Oma gegen ein Baby, aber es war halt so Sachen wie, was machen wir mit den Menschen in den Altersheimen, wo viel passiert ist. Ne? Was machen wir mit den Kindern, die keine Bildung mehr bekommen? Also da gab es ja schon Abwägungen, ne? Zum Beispiel auch wo es dann doch das Ich gegen das Du war, ne? Und das macht es vielleicht plastisch. Wo man sagt, und dann ist ja schon die Frage bei diesem Ich und diesem Du genau das eben. Also wie wäge ich das halt ab? Und was wägt halt höher? Also ist meine Freiheit eben nicht mehr in der Bahn zu fahren, wo ich hin möchte oder keine Party mehr zu machen oder keine Bildung mehr zu bekommen? Also ich will das nicht trivialisieren, ne? Also machst halt mal ein bisschen weniger Party. Also das ist schon, dass es da schon um wichtige Dinge geht. Oder vielleicht auch um Sachen wie einen Arbeitsplatz zu haben, ne? Wirtschaftssituation gegenüber deiner Gesundheit. Zum Beispiel mein Gegenüber, entweder ist es, also das gibt ja unterschiedliche Gefährdungen, ne? Wir haben ja auch immunsupprimierte Menschen in Deutschland und so weiter. Also genau diese, das stellt sich auch halt irgendwie immer so ein bisschen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht, also wir sind immer noch dabei, meine Frage zu präzisieren, habe ich das Gefühl, ja. Vielleicht geht es dann auch darum, wenn es eben Dinge sind, die wir als Kollektiv dann doch entscheiden müssen. Na, also,
aber das tun wir nie als Kollektiv. Also diese Vorstellung, wir entscheiden etwas als Kollektiv, kommt nie in der Realität vor. Das Einzige, was vorkommt, ist, dass du etwas entscheidest und irgendein Nachbar von dir oder deine Frau entscheidet auch entweder das Gleiche wie du oder das Gegenteil.
Aber du hast doch dann so Sachen wie Regeln, ne? Also dass du zum Beispiel sanktionierst. Dass die Regeln, die kommen doch dann dazu. Wenn du sanktionierst zum Beispiel, wenn du sagst, die Menschen, die keine Maske tragen in der Bahn, die kriegen dann eben Strafen und werden dann, das Ziel davon ist ja, die Leute dazu zu zwingen, dieses Verhalten dann trotzdem an den Tag zu legen. Und wer diese Regeln aufstellt, ne, ist ja, sagen wir mal, zumindest in einer ideellen Demokratie, ist natürlich nicht so direkt in Deutschland so, aber es ist ja schon auch das Kollektiv. Also durch die Wahlentscheidungen oder halt die Gesetzesvertreter. Natürlich gibt es auch Situationen, wo das eben dann vielleicht autoritär entschieden wird, ne, auch vielleicht in anderen Situationen, anderen Staaten oder auch fühlt sich vielleicht für manche Leute auch hier so an. Aber so oder so, es ist ja ein etwas, was für mehrere Menschen gilt. Ja, man kann es sicherlich besser formulieren, also kannst du mir auch nochmal helfen, aber es gibt da ja schon dieses Kollektiv und Individuum. Also darf ich das jetzt zum Beispiel auch jedes Individuum selber entscheiden lassen, ob es im Supermarkt eine Maske trägt? Dann würden die Leute sagen, ja, es gibt wahrscheinlich immer genug Leute, die es nicht machen würden, um halt eben das für alle anderen zunichte zu machen. Oder, keine Ahnung, das ist ja bei allen großen Problemen so, Klimawandel und so weiter, wo es jetzt auf Staatenebene ist. Ne, man muss natürlich irgendwie zusammenarbeiten, um das zu machen, ne? Weil wenn jetzt nur ein einzelner Staat irgendwas macht, dann verpufft die Wirkung.
Also die Problematik ist ja dann, dass wir in dieser Welt, in der wir leben, unter den Bedingungen von Macht und von man könnte Theologen sagen, von Sünde, lässt sich das Individuum oder lässt sich Individualität niemals verwirklichen, sondern sie ist immer eingespannt in Zwänge, beispielsweise die demokratischen Zwänge, dass wir gezwungen sind eigentlich, müsste man ja sagen, uns in die Demokratie zu fügen, also Parteien zu wählen, Repräsentanten unserer Stimme zu wählen, die dann etwas entschließen, was vielleicht wir eigentlich nicht wollen. Dann haben wir in 4, 5 Jahren die Möglichkeit, unsere Partei zu ändern, unsere Meinung zu ändern und so. Aber in dieses System des Wählens, wir sind in Demokratie hineingeboren, da sind wir tatsächlich gezwungen. Also wenn wir da ausbrechen wollen, dann können wir entweder das Land verlassen oder wir können rebellieren. Bei Rebellion werden wir dann wahrscheinlich ins Gefängnis gesteckt. Das ist das Grunddilemma, dass wir die Individualität, also beispielsweise ich will persönlich keine Maske in der U-Bahn tragen, dass wir das nicht verwirklichen können ohne Sanktionen. Das garantiert der Staat nicht. Also diese Freiheit, dass jeder tun kann, was er will, das garantiert der Staat nicht, sondern der Staat, insofern er funktionieren will, gibt uns Zwänge auf. Ja, das ist richtig. Aber das ist eine Struktur der Sünde. Also jetzt gar nicht negativ gemeint. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, Demokratie ist Sünde. Also eine Diktatur ist sicherlich noch mehr Sünde. Aber die Demokratie ist keine Form, die sündenfrei wäre. Sie gibt schon sehr viel den Menschen. Aber was du dir vorstellst, dass sozusagen jeder frei tun könnte, was er will, das ist das, was das Christentum mit dem Himmel vielleicht verbindet. Wo das funktioniert, wo es diese Zwänge und Strukturen nicht mehr gibt. Aber in dieser Welt wird es das nie sein.
Ich glaube, es geht mir eigentlich auch nie darum, ein System zu finden. Mhm. Also ich glaube auch, dass das nicht das nicht die Aufgabe von Christentum, Christenheit und Kirche sein sollte, ein System zu finden. Ne? Das ist vielleicht eher eine politische Geschichte. Wir können natürlich sagen, manche Systeme, wie zum Beispiel die Diktatur, sind entsprechend nicht den christlichen Vorstellungen oder machen so viel Leid, dass man das nicht befürworten kann oder so weiter und so weiter. Aber das ist schon, ich glaube, wir hatten das auch immer mal wieder so, dass das Christentum, ich glaube, da hattest du mir auch zugestimmt, eher so ein bisschen bottom-up ist. Ne? Also es geht mehr um die einzelnen Leute als darum, ein System von oben anderen Leuten aufzu. Es geht eher darum, wie kann ich leben und was soll ich tun, wenn ich, egal wo drin ich lebe, ob das eine Demokratie, eine Diktatur ist, ein Krieg oder ein Frieden, das muss ja immer funktionieren. Also,
das Spannende im Christentum ist, dass es ja beide Dimensionen, die wir hier zum Thema haben, hat. Also es hat auf der einen Seite die Individualität, die in Christus verwirklicht ist, wo es ja heißt, er ist für jeden Einzelnen gestorben, aber natürlich aber auch für die Welt, für dich und so, für dich dahingegeben. Und auf der anderen Seite haben wir die Kirche, die ja auch ein Kollektiv ist, und zwar eben ein Kollektiv dieser Christusglaubenden. Und wo es dann ja auch heißt von Paulus, dass man sich den Strukturen der Kirche aussetzen muss oder beugen muss in gewisser Hinsicht und seine individuellen Vorlieben oder so einschränken soll. Also dieses Dilemma von Kirche und Christus, das gibt es ja auch. Nur was nicht vergessen werden kann, ist, dass die Kirche immer dem Christus dient und nicht andersherum. Also in gewisser Hinsicht ist auch da eine Hierarchie zwischen diesen beiden Instanzen, Individuum und Kollektiv. Kollektiv ist die Kirche, denn die Kirche dient immer dem individuellen Christus.
Also ja, aber so sollte es ja in der Idee der Demokratie auch sein. Ne? Du bist ja kein König, Königin als Bundeskanzlerin, sondern du bist ja eigentlich, schwörst das, glaube ich, ja sogar, ne, dem Wohle des Volkes, der Gemeinschaft und so weiter zu dienen. Ja? Das heißt, es geht da nicht um eine persönliche
Macht. Wobei auch hier dann der Punkt ist, dem Wohle der Gemeinschaft und des Volkes. Ne? In der Kirche, die Kirche dient dem Individuum und nicht einem abstrakten Gemeinschafts.
Ja, das wäre natürlich, das wäre natürlich nochmal ein entscheidender Unterschied. Vielleicht kann man es dann so mit dem ärztlichen Schwur vergleichen, ne? Da sagt so, ich schwöre, die Leute zu behandeln, ne? Egal ob das jetzt Freund, Feind, was auch immer ist. Wollte ich jetzt auch nicht vergleichen, sondern nur so, dass ist diese Idee auch, es gibt, da halt eben auch zu finden ist, des Dienstes, genau. Aber sind da irgendwie noch nicht so richtig weiter, ne? Also es gibt halt irgendwie beides. War ja auch irgendwie klar. Es ist ein.
Ja, aber beides gibt es, also vielleicht können wir konstatieren, warum es das gibt. Es gibt beides, weil es mehr gibt als nur einen einzigen Menschen. Da entsteht Ethik eigentlich, das ethische Problem. Und zweitens gibt es die Sünde. Und die Sünde heißt, dass wir sozusagen nicht heil durch diese Welt kommen, ohne andere zu verletzen.
Ja.
Das sind die zwei Grundsituationen. Und die können wir nicht loswerden. Wir können sie höchstens vielleicht in ein einigermaßen ordentliches Gewicht bringen, dass wir sagen, so ist es einigermaßen gut durchzukommen durchs Leben, aber es gibt ja nicht eine Auflösung dieser Problematik.
Genau, ja, aber ich finde, man kann es trotzdem man könnte es auch umdrehen, die Frage. Also weil du jetzt schon mal den Himmel ins Spiel gebracht hast, ohne Sünde oder so, also als Idealgesellschaft sozusagen, da könnte man doch auch so rumfragen, wäre in einem Himmel, ging es ums Individuum oder geht es um die Gesellschaft, um die Gemeinschaft?
Ja, und da würde ich sagen, ist es so, dass der Himmel genau beides versöhnt, es schafft zu versöhnen. Es gibt dort nur Individuen, es ist dort im Himmel, also jetzt nur in Hoffnungsillusion oder so, oder eine Vision, es ist dort unmöglich, dass das Individuum dem Kollektiv schadet. Es ist zugleich Individuum und Kollektiv. Und zwar in einer harmonischen Beziehung. Also es ist sozusagen eigentlich unvorstellbar, weil es unter diesen
Bedingungen, im Prinzip gibt es diesen Konflikt einfach nicht. Ne? Also weil, wie du gesagt hast, der Status der Welt ist, man kann nicht so leben, um andere nicht zu verletzen. Was ich super gutes Assessment finde und meiner Meinung nach auch so ein bisschen das Grundkonzept ist von der Bibel, das eben offen zu legen, sozusagen, ne? auch gegen Utopien sozusagen.
Vielleicht kann ich das doch nochmal etwas präzisieren. Ich habe jetzt nämlich einen kleinen Gedanken noch. Also in Liebesbeziehungen hat man das Phänomen, dass du sozusagen dass du nicht handelst im Sinne von, ich stelle meine Interessen zurück, damit ich meiner Frau etwas Gutes tue. So das wäre nicht Liebe, sondern Liebe würden wir ideell beschreiben, das Dienen meiner Frau ist die Erfüllung meiner eigenen Bedürfnisse. Das heißt sozusagen, wenn ich meiner Frau in der Liebe oder meiner Partnerin oder Partner etwas Gutes tue, dann beschränke ich mich nicht und opfere mich auf sozusagen, sondern ich erfülle im Gegenteil durch die gute Tat an meiner Frau oder an meinen Mann mir selbst etwas. So müsste man den Himmel vorstellen. Also es gibt sozusagen keine Tat im Himmel, die den Interessenkonflikt auslösen würde zwischen mir und dem Kollektiv, sondern jede Tat für mich ist dem Kollektiv gut und jede Tat dem Kollektiv gut ist mir zugleich gut.
Das genau, hätten wir in der Liebesbeziehung noch deutlich vielleicht. Machen. Genau, man müsste natürlich noch deutlich machen, dass das natürlich dann ohne den ganzen geistlichen Missbrauch geschieht. Ne? Also ich glaube, das, was du gerade beschildert hast, das wird ja auch oft als Ideal gerade von religiösen Gemeinschaften gelebt, ist aber oft halt eine harte Perversion, ne? Dass du zum Beispiel sagst...
Ja, aber klar, weil es das in dieser Welt nicht gibt. Wir haben
aber es wird ja so getan, als gäbe es, ne? Dass du dann sagst, du musst dich insbesondere zum Beispiel als Frau so und so verhalten, du musst dieses Mindset haben. Ne?
Und das ist Ideologie. Ja, ja. Weil es das in der Realität nicht gibt, aber es wird einem so suggeriert, als ob es das gäbe.
Genau, ich wollte nur deutlich machen, dass das nicht, dass wir uns davon auch distanzieren, sozusagen, falls man das so.
Ja, ja, klar.
Also wir sind, okay, das heißt, was ich noch sagen wollte ist, wir hatten das in der KI-Folge, das war so ein bisschen so mein erleuchtender Moment, dass das Problem bei Individuen ja auch immer ist, ein Individuum existiert nicht im Labor, das heißt, es gibt eigentlich kein isoliertes Individuum. Sondern wir sind ja alle verbunden. Ne? Also das heißt, ich als Individuum existiere ja nur in Verbindung mit anderen und ich bin auch jemand anderes durch die Verbindung von anderen. Also ich wäre jemand, ein anderer Mensch, wenn ich nicht mit einem Roman verbunden wäre jetzt, sondern einer Katrin zum Beispiel.
Ja.
Also wir beeinflussen uns gegenseitig und leben, man ist vernetzt, sage ich mal, so ein bisschen. Mhm. Diese Überlegungen, die sind, glaube ich, schon, ich finde, sie sind sehr gut vereinbar mit dem Christentum, aber ich glaube, in der Geschichte ist das Christentum oft vielleicht ideologischer auf das Individuum, das Christentum, sagen wir mal, die christliche Welt, also der Westen, oft ideologischer da auf das Individuum und hat das so ein bisschen als isoliertes Individuum betrachtet. Währenddessen zum Beispiel diese Vernetzt-Idee in östlichen Religionen ja durchaus auch schon prominenter war, sozusagen, oder ist.
Ja, aber ich glaube, was du ansprichst, ist super interessant. Man könnte vielleicht aber sagen, das, was das Christentum macht, oder auch, da gibt es auch einige Sprüche von Jesus, die darauf hinweisen, ist, dass es die Vernetzung ändern will. Es will sozusagen, dass in der Bekehrung oder in der Umkehr will es, dass du aus deinem Netz, aus deiner Peer Group, die deine Individualität und deine Identität ausmachen, dass du wechselst in eine andere Gruppe, nämlich die christliche Gruppe, also eine christliche Kirche, und dort sozusagen ein neues Leben beginnst mit anderen Individuen um dich herum. Das ist vielleicht das, was das Christentum versucht, oder?
Also ich habe den Eindruck, dass es vor allem...
Also was mir direkt einfällt, ist der Spruch von Jesus, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen und den Sohn von dem Vater zu scheiden und Zwietracht zu sehen in die Familie und so etwas, ja? Das sind ja krasse Aussagen, die Jesus da tätigt.
Wie würdest du das die verbinden zu deiner vorherigen Aussage? Also was interpretierst du da?
Ja, genau deswegen. Also ich interpretiere es so, dass Jesus die biologischen Beziehungen aufbricht, die für nichtig erklärt. Es gibt keine Familie, das sind Illusionen. Dass du biologisch von jemand abstammst, ist völlig irrelevant, weil du sozusagen in eine neue Gemeinschaft überführt werden willst. Du bist nämlich dann der Sohn Gottes und nicht der Sohn eines Vaters, der Max heißt oder so.
Ich glaube, es geht auch so ein bisschen um dieses Stammhaftdenken oder vielleicht könnte man es auch in Gruppendenken oder vielleicht sogar Nationaldenken irgendwann überführen, ne? Dass man sagt, so diese künstlichen, also natürlich auch biologische, aber also die, ne? ich sage jetzt mal, weltlichen Verbindungen, die sind, die können auch schaden, zum Beispiel, ne, von dem, was Gott möchte. Wenn ich zum Beispiel, also wahrscheinlich sind das dann so Sachen wie, helfe ich mal, also, ja, keine Ahnung, also das ist halt echt radikal, ne? Also wenn man das nur so ausspricht, da merkt man schon so, Alter, das tut richtig weh, ne? Also so,
ja, natürlich.
Soll ich meinem Bruder helfen oder halt eben allen Menschen, ne? Oder so. Also gerade so, immer wenn es in diese Abwägungsfragen kommt, dann, und das ist ja ultra aktuell, ne? Also helfen wir der Ukraine oder gucken wir, dass wir unsere Wohnung warm kriegen? So. Mhm. Also immer so dieses, genau. Bleiben wir in unserer Bubble, in unserem Circle, in unserer Familie, Nation, ne? Religion oder probieren wir irgendwie da solidarischer zu leben, sag ich mal, aber das ist schon wieder ein aufgeladenes Wort. Ja. Und ich habe aber, ja, und da fängt aber das Dilemma schon wieder an, ne? Also wenn man auch sagt, so, also deswegen glaube ich auch, dass das Christentum, wie gesagt, kein System bauen kann. Weil immer so das Erste, was man auch so hört, zum Beispiel, und das, ich will das niemandem wegnehmen, ne? Also das ist schon vernünftig, dass du sagst, ich kann immer nur Leuten helfen, wenn ich mich vorher selber beschütze oder mir selber helfe, ne? Also im medizinischen Bereich zum Beispiel. Ich habe niemandem geholfen, wenn ich alle Leute mit der Pest behandle, aber selber keinen Eigenschutz habe, keine Maske habe, keine Immunität oder so. Ne, dann wird das nur dazu führen, dass ich vielleicht als qualifizierter Arzt dann nicht mehr zur Verfügung stelle, weil ich selber dran sterbe. Das macht natürlich systemisch Sinn und es macht total Sinn für die Gesellschaft, dass unsere Ärzte und Krankenpfleger und Innen und so weiter nach diesem Prinzip arbeiten. Aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob das christlich ist. Ne, oder ob das Christliche eben doch eher ein völlig Anti-Self-Care Aufopferungsweg wäre. Der natürlich dann zu deinem eigenen Untergang führt, ne? Also, und das ist für mich so das krass Herausfordernde. Also ich bin voll für Self-Care und sowas. Ich glaube, wir sollten uns, aber nur so vom Gedanken, es ist halt brutal radikal.
Also unabhängig davon, was Christus über diese Fragestellung sagt, muss man ja gucken, was er selber tut. Und genau das tut er. Er opfert sich ja für die Welt, indem er alles aufgibt, also bis zum Tod geht. Und das ist natürlich krass radikal. Wenn das unser Vorbild sein soll, sozusagen sterben für die anderen.
Ja, ich mag die Interpretation lieber, dass es die logische Konsequenz ist, der Aufstand der Welt gegen sein Verhalten. Ist das, dass die ihn umbringen? Ne? Also, dass man sozusagen sagt, also auch wieder sehr radikaler Gedanke. Das heißt, wenn du richtig gottmäßig leben würdest, dann würdest du so dermaßen, also es würde so viel auffühlen, dass zumindest die Eliten der Welt wahrscheinlich nicht
sich umbringen, wollen.
Sich umbringen wollen. Was natürlich tatsächlich auch die Argumentation ist von einigen Rechtsradikalen, ne, im aktuellen Diskurs. Also das ist dann immer so ein bisschen das Problem, ne? Dass man sagt, so, ja, genau das machen wir doch. Ja? Wir opfern uns auf für Donald Trump und gegen die Impfung und wir sind der letzte Widerstand und ist doch klar, dass die uns dann in den Knast sperren und so. Ne? Also das heißt, das ist immer schon, hat schon so ein Geschmäckle, sowas immer zu sagen oder das dann auch richtig einzusortieren. Aber irgendwie scheint es mir so, also ich glaube halt immer, dass dieser Maßstab, also rein christlich betrachtet, der Maßstab halt ein anderer ist natürlich als zum Beispiel ein rational oder wissenschaftlicher oder evidenzbasierter oder empirischer oder so.
Ja, also sowohl die Kirche als auch die Theologie haben sich gegen diesen Gedanken oder diese Interpretation des Christus eher gesträubt, weil das impliziert eben, wie du es richtig sagst, einen Widerstandskämpfer letztendlich, der für die Gottesideale umgebracht wurde. Und das würde aber jeglichen Gedanken einer Erlösung der Welt, man würde es ja im Fachjargon Soteriologie nennen, also den Heilsgedanken, der geht verloren. Also dann ist er sozusagen wie ein Revoluzzer gestorben, aber nicht für die Welt, sondern er wurde von der Welt eben umgebracht. Für die Welt ist er dann ja nicht gestorben, sozusagen als Opfer. Also im Sinne des Sacrifice jetzt, ne, wenn man es Englisch unterscheidet. Bei dir ist ein Victim, ja, er ist jemand, der von der Welt umgebracht wurde, weil er gut war, er ist ein Victim und dieser Sacrifice-Gedanke, also dass er eben geopfert wurde oder sich selbst opferte, ist ja eigentlich der bessere Gedanke. Der geht ja verloren dann. weil erst der Sacrifice-Gedanke ermöglicht, dass er dann für uns Heil schafft und, Erlösung und sowas. Mhm. Weil er dann die Sünde auf sich nimmt.
Ja, klingt einleuchtend. Auch die Unterscheidung. Ich habe nur gerade den Gedanken gehabt, vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Also vielleicht kann es auch hilfreich sein, wenn man es nicht unterscheiden kann in der Sprache. Ne? Also du hast jetzt ja quasi Englisch benutzt, weil es da unterschieden wird. Und bei uns wird es nicht unterschieden. Und ich habe gerade überlegt, vielleicht kann man es auch umdrehen. Also jetzt spontaner Gedanke von mir. Ne? Ich erkenne natürlich diese Diskussion auch. Und es gibt ja oft im auch so das Englisch, das halt viele Worte hat. Auch Heaven und Sky und so, und das unterscheiden kann. Aber in dem Fall, also könnte man ja auch sagen, ist ein Opfer nicht immer auch irgendwie ein Sacrifice? Ne? Also
ja, ist das nicht, müsste sein, ja.
Also, es hat ja schon auch so ein bisschen was, ja, irgendwie. Ach, keine Ahnung, ich habe das jetzt nicht durchdacht. Also kann es nicht auch verbunden werden? Also kann natürlich auch beides sein vielleicht. Oder, also ich überlege gerade, gibt es Situationen, wo man sagen kann, das ist halt beides. Also ich bin ein Opfer, also ein Victim von einer, amerikanischen Hellfire-Rakete in einer Hochzeit oder so. Ja. Bin ich dann gleichzeitig auch irgendwie ein Sacrifice?
Ja, also es kann dann gut verbunden werden, wenn man sagt, also beispielsweise, nehmen wir ein banales Beispiel vielleicht aus der Umwelt irgendwie, wenn jemand sieht, da ist jemand in einem Terrortruck und der fährt volle Kanne auf eine Gruppe von Menschen zu, weil er die umbringen will, und ich springe rein, schubst einen oder mehrere aus der Gruppe raus und werde selbst erwischt. Dann ist es so ein Gedanke. Ich vertrete meine Ideale, ich bin ein Victim geworden, aber ich habe mich selbst geopfert, um andere zu beschützen, also bin ich auch ein Sacrifice gleichzeitig. Also in so einem gekünstelten Fall wäre das, glaube ich, möglich.
Okay. Aber das heißt, also ja.
Also Jesus wäre dann sozusagen schon für Gott, für sein Gottesverhältnis und für seine Beziehung mit Gott gestorben. Er wurde von der Welt umgebracht. Aber in diesem Modus des Umgebrachtwerdens von der Welt für Gott hat er gleichzeitig etwas für uns getan.
So müsste man. Ja, aber ich glaube, mein oder auch viele Theologinnen und Theologen haben ja ein Problem mit diesem Sacrifice, weil es so ein bisschen diese, also wenn es man so auf Gott projiziert. Genau. Also Gott hat eben das Opfer gebraucht, um sich zu versöhnen und so weiter. Ne?
Ja.
Da kommen dann diese Probleme. Aber so rum finde ich es eigentlich, also ich finde es, oder was ich halt mag an der Geschichte, wie ich sie erzählt habe, ist, dass es da dann nicht stehen bleibt. Ne? Also das wäre schon was, wo ich sagen würde. Ich würde schon sagen, er ist ein Victim von, ne, also er ist, oder die logische Konsequenz seines Verhaltens ist eben, dass die Welt gegen ihn aufsteht und ihn umbringt, weil sonst hätte sie sich erinnern müssen. aber es da nicht dagegen bleibt. Und das dann so als Machtdemonstration die Umkehr des Todes sozusagen, ne? Also das Besiegen des Todes und so weiter, das kann man ja trotzdem noch hinten dran denken, oder? Würdest du sagen, das geht da nicht?
Doch, das geht schon. Ich denke, das geht, wenn man doch den Gedanken einwebt, dass er nicht Sacrifice für seinen Vater war, sondern als ein Selbst-Sacrifice, also Self-Sacrifice, ein Selbstopfer. Wenn man das eben das implementiert in seinen Victim-Charakter, dass er sich selbst hingab, ohne dass er irgendwie gezwungen wurde, geopfert zu werden. Dahin geht eigentlich.
Also eben nicht ein Geißbock war, den man halt eben zur Versöhnung jetzt nehmen musste, und der arme Geißbock hätte halt eigentlich
nur weitergelebt. Sondern eben aus seiner eigenen Freiheit und seiner eigenen Freiwilligkeit vielleicht resultiert, auch ein Stück weit. Ja.
Und aber ich meine, ist das dann, nochmal zurück, also auch mit diesem Geißbock, dass man halt sagt, so, ich finde das, also keine Ahnung, kommt mir irgendwie so vor, als wäre es nicht immer so schlecht, das gleiche Wort zu nehmen, weil da das Tier ja auch ein Opfer, ein Victim ist von dem Priester sozusagen, ne? Also kann ja nichts dafür. Und gleichzeitig ein Sacrifice, um halt eben irgendwas zu symbolisieren und so. Also ist ja auch wieder so ein bisschen zusammen.
Aber was jedenfalls deutlich wird für unsere Debatte ist, dass das Christentum, wenn man jetzt Jesus Christus als Ideal hinstellt, schon dahin tendiert, dass die Individualen und die egoistischen, vielleicht wenn man es negativ sagen will, Interessen immer dahingestellt werden gegenüber dem anderen, gegenüber Gott, gegenüber einer anderen Beziehung und so weiter. Also das Christentum ist schon sehr altruistisch, wenn man das vielleicht so platt sagen will.
Aber wie ist das denn mit deinem, du hast ja dieses Liebesbeziehungsbeispiel gebracht, ne? Also wenn man das jetzt als Liebe deinen Nächsten, wenn man diese Aufforderung, wenn man die halt sieht, dann kann man sie auch in zwei Richtungen sozusagen verstehen. Also man kann einmal sagen, das ist halt jetzt eben, da musst du jetzt durch, ne? Also überwinde dich, kehre um, mach keinen Scheiß mehr, ne? Entsage dich dem Mist, den du machst und mach jetzt was Gutes. Im Verhältnis zu dem anderen natürlich, ne? Also hör halt auf, Leute anzulügen und so weiter. Und das andere ist ja dann dieses, die Konsequenz ist die Konsequenz meiner Liebesbeziehung, dass ich das nicht mehr möchte. Ne, also, und das ist ja irgendwie beides, oder? Also ich kann mir schon vorstellen, dass die richtige Motivation ja sozusagen die zweitere ist, ne? Dass man sagt, so ich bin verändert worden und deswegen quillt etwas in mir über, das ich weitergebe. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite ist es ja schon so, dass es auch so Arschtrittmomente gibt, oder? Also mir fällt es gerade keiner ein, vielleicht interpretiere ich es auch nur. Ja. Wo also man halt so sagt, so ey, hör halt einfach jetzt mit diesem Scheiß auf, ja, dreh dich um und mach mal richtig weiter. Also so als Arschtrittmoment und nicht als, ich bin, keine Ahnung, ich will das nicht gegeneinander ausspielen, ich glaube, vielleicht kann man es auch nicht trennen, ich überlege nur gerade.
Also. Wenn man es radikal auf dieses Liebesgebot reduziert, haben wir die Problematik, dass man Liebe nicht gebieten kann. Also du kannst nicht jemandem sagen, Liebe X. Sondern wenn, dann ist das eben ein Gebot, das als Ideal dasteht, was wir sozusagen anstreben sollten. Aber wir können es nicht als Gebot nehmen. Das geht nicht. Es heißt zwar Liebesgebot und Doppelgebot der Liebe und so etwas, aber man kann
es nicht. Ja, Liebe ist ja auch keine Leistung, ne? Also es ist ja nichts, was ich mich entscheiden kann zu tun, sondern richtig, was ich vielleicht erfahren muss oder was auch die, keine Ahnung, dumm gesagt, vielleicht die Liebe muss ja auch erstmal in mich reinkommen, sozusagen.
Richtig, ja, absolut.
Durch Gott
oder im Zweifel. Das ist ganz treffend. Das ist ein widerfahrenes Moment und da würde man natürlich christlich sagen, das hat etwas auch mit dem Christus zu tun, dass es widerfährt. Durch den Geist natürlich auch, also dass wir dahin bewegt werden, die Leute zu lieben. Und dann
aber dieses Gebot
im gewissen Sinne erst erfüllen können.
Das kann man jetzt ja auch wieder, wenn man das jetzt so auf diesen Kollektivgedanken überträgt, dann müsste ich ja eigentlich, ich habe noch einen zweiten Gedanken, sage ich gleich, aber dann könnte man ja schon sagen, es ist schwierig, gegen das Individuum zu handeln und es zum Beispiel zur Kollektivität zu zwingen, weil der eigentliche Gedanke sein muss, die Sünde, sage ich jetzt mal wertneutral, ne? Also dass ich das andere verletze, zu überwinden, irgendwie durch Liebe, sodass ich den anderen nicht mehr verletzen möchte. Ich glaube aber, dass da natürlich auch alle Seiten zustimmen würden und das Problem ja eher da ist, was machen wir, wenn das eben nicht funktioniert. Also ich habe, um Gegenbeispiel zu bringen, es gibt ja auch immer so ein bisschen so diese Sozialsystemdiskussion, insbesondere Europa oder Deutschland im Vergleich mit den USA. Also wieso, also um alles in der Welt kriege ich das nicht hin, dass ich da eine Grundsicherung habe in Amerika, ne? Dass die Leute da nicht wegen Banalitäten sterben müssen, weil sie arm sind oder so, währenddessen wir das hier halt haben. Und wir haben das kollektiv geregelt, ne? Klar, man denkt jetzt als
Leute quasi gezwungen, die Sozialabgaben zu zahlen.
im Prinzip, genau. Also wir haben es, und irgendwie finden es die meisten Leute auch gut. Und man guckt so ein bisschen despektierlich auf die USA und so. Aber jetzt mal abgesehen davon, was jetzt funktioniert und was nicht, ist es ja eigentlich egal, ob ich meine Armen, sag ich mal, in der Gesellschaft durch eine, natürlich nicht, also gezwungen immer in dem Sinne von demokratisch legitimiert gezwungen, muss man dazu sagen, ne? Also sonst macht man uns zu einfach, den Gegnern, dass wir als Demokratie uns entschieden haben, natürlich gegen den Willen von einzelnen Leuten, die das doof fanden, die das aber irgendwie mittragen müssen, das eben kollektiv zu regeln, eine Sozialversicherung zu haben, alle zahlen ein, die Bedürftigen kriegen was davon. Das ist eine Variante, das zu lösen. Und die andere Variante wäre ja auch, wenn es denn funktionieren würde, wäre es ja genauso okay, wenn ich sage, wir machen das eben nicht kollektiv, sondern wir vertrauen darauf, dass die Individuen so viel, also gerade die reichen Individuen, so viel Nächstenliebe besitzen sozusagen, um sich selbst zu kümmern, dass das niemandem schlecht geht. Mhm. Also.
Aber das wäre nicht das amerikanische Modell, oder?
Doch, ich denke schon, oder? Okay. Also ich sage nicht, dass es funktioniert, ne? Also ja, offensichtlich scheint es da Lücken zu geben. Aber sagen wir mal so, wenn also mein Hintergedanke ist der, ich habe mich manchmal gefragt, ob die Theologie oder das Christ, ne, oder was auch immer, wir als Christen und Christinnen, in welche Richtung wir gehen müssen. Also es ist natürlich auch so ein bisschen so eine so konservative Argumentation, aber ich möchte es nicht als vorgehalten, ich möchte keine Änderung, sondern als wirklichen Gedanken. Müsste also man dann nicht eigentlich.
Dezentralisierung oder Zentralisierung?
Das ist natürlich auch mal ein spannender Gedanke. Und die sind ja teilweise auch politisch verknüpft. Aber das ist doch
der
Punkt dann,
ne? Jetzt bei diesem Beispiel der Sozialversicherung. Wollen wir das in die Hände der Individuen legen?
Ja, ja.
Oder wollen wir es bündeln schon, als Staat und durch Gesetze stützen?
Das stimmt. Ich meinte jetzt aber auch theologisch gesehen, also nicht politisch gesehen. Politisch kann man dann überlegen. Aber theologisch gesehen, was ist die Aufgabe? Und ich habe dann manchmal das Gefühl, ich bin natürlich trotzdem noch für Sozialabgaben, als guter Europäer, aber man kann ja schon, also der Gedanke ist schon da, dass die Aufgabe der Theologie eigentlich sein müsste, die Herzen zu verändern. Mhm. Ne? Oder was auch immer jetzt genau Theologie ist oder der Christenheit oder was auch immer. Also dass es halt darum geht, weil wenn meine Herzen christlich gesehen verändert sind, wenn ich das irgendwie schaffe, diesen Umkehrmoment zu haben, dann ist es im Prinzip, dann wäre das System da oben drüber egal, weil das Problem sich lösen würde. Wenn ich so, ne, so dermaßen das mir in den Magen schlagen würde, dass es anderen Leuten schlecht geht, dass ich nicht anders kann, ne, also jetzt nicht aus schlechtem Gefühl, sondern nur weil es mich berührt, weil ich barmherzig bin, weil ich ich automatisch sicherstellen würde, dass ich diese Leute mitversorge, ne, dann ist es egal, wie ich das löse als Gesellschaft. Als rein theologisch gesehen, dass das politisch funktioniert oder nicht funktioniert, ist immer eine ganz andere Geschichte. Aber so, weil wir ja oft dann auch schon, also ich habe schon das Gefühl, dass es immer ganz schwer ist, die christlichen Aussagen oder das worum es Jesus ging, dann auch, ich meine, jeder ist natürlich Kind seiner Zeit. Aber wir sagen dann immer, wir machen das natürlich irgendwie so kollektiv sozial, das ist total christlich. Die Amis sagen, wir machen das lieber in die Welt, total christlich. Der ganze Westen ist dann irgendwie, verknüpft das Ganze noch mit der Aufklärung. Mhm. Ne, und
Das ist eine Riesendiskussion, die sich über mehrere Jahrhunderte schon hinzieht, was du jetzt die Problematik ist nämlich folgende. Muss man, um sozusagen Welt zu verändern, die Systeme verändern oder die Individuen verändern? Und auf der einen Seite gibt es zum Beispiel die Richtung der Reformpädagogik, aber auch alle Humanisten, die sagen, ja, wir müssen die Individuen erziehen, wir müssen sie aufklären. Und dadurch, dass wir sie erziehen, zur Freiheit erziehen zum Beispiel in der Reformpädagogik, dadurch würden sie bessere Menschen werden und dadurch würde sich die Welt zum Besseren entwickeln. Und dann gibt es andere, die sagen, nein, das funktioniert nicht, wir müssen das durch Gesetze machen, durch mehr Zentralisierung vielleicht auch, durch staatliche Gewalt. Das ist dann Thomas Hobbes, Leviathan und solche Ideen, ein starker Staat, der kann das sozusagen den Leviathan bezwingen, diese Sünde, die im Menschen irgendwie ist.
Mir geht's ja nicht um
Riesendiskussion sozusagen.
Das stimmt. Mir geht es ja tatsächlich gar nicht so sehr um die politische Komponente.
Ja, Christentum muss sich ja innerhalb dieser beiden Felder positionieren. Es muss ja entweder dem einen oder dem anderen oder beiden irgendwie in einer Synthese zustimmen.
Ja, oder zumindest den Finger in die Wunde legen, da wo es halt nicht funktioniert. Ne? Ne, also wenn man zum Beispiel sagt...
Also auch da kennen wir, auch hier würde ich sagen, ist beides im Neuen Testament und im Christentum da. Auf der einen Seite ist Christus derjenige, der die Herzen verändert und der sozusagen den Liebeskommunismus, so hat man das irgendwie, habe ich das im Studium mal gelernt, in die Kirche bringt, wo jeder miteinander teilt und alle nur noch irgendwie eine Familie sind. Auf der anderen Seite ist aber die Kirche ja selbst eben eine Struktur mit bestimmten, Gesetzen ist vielleicht zu viel, aber Regeln und Verhaltensnormen und so. Also auch da ist es ja da. Und die Kirche sozialisiert ja auch und erzieht die Kinder und so.
Also ich sehe meinen eigenen Widerspruch, dass ich auf der einen Seite die Entkopplung, also eigentlich nicht so sehr interessiert bin, wie man das politisch löst, aus christlicher Perspektive, weil ich glaube, das kann nicht die Aufgabe sein von Christen. Das kann also nicht vom Christentum. Also natürlich kann es Christinnen und Christen geben, die PolitikerInnen sind und da das versuchen mitzugestalten und so weiter. Das ist alles keine Frage, aber ich glaube, es ist kein, also es ist nicht die Kernkompetenz oder was auch immer, oder es ist nicht, das Christen, oder andersrum gesagt, das Christentum funktioniert auch unabhängig davon. Also ich sehe das und auf der anderen Seite aber mein Bedürfnis, das auch irgendwie so ein bisschen zu klären für mich, diese Frage, ne? Und meine Positionierung da auch zu haben, weil man ja manchmal auch einfach nicht in der Mitte stehen bleiben kann. Mhm. Also und zum Beispiel bei Dingen, die immer inklusive und also inkludieren und ausschließen gleichzeitig, ne? Also in ganz individuellen Sachen, jetzt gar nicht konzeptionell. Ne? Ja, sondern wie zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel, ne, Thema Frauenquote, ich habe jetzt einen Mitarbeiter, der wirklich saugut ist. Ja. Aber ich will natürlich auch eine gewisse Diversität haben, weil ich glaube, dass es generell eine gute Sache ist, den Status quo da auch mit aufzubrechen. Dann muss ich ja handeln. Ne? Oder ich bin in einem Leitungsgremium von einer Gemeinde und wir entscheiden jetzt, lassen wir die Maskenpflicht im Gottesdienst zu oder nicht. Mhm. Ne? Wenn man sagt, so ja, wir haben aber eben auch Gruppierungen bei uns, die das als freiheitseinschränkend und als, ne, nicht vertrauend oder so empfinden. Wir haben aber auch Leute, die dann vielleicht nicht mehr kommen würden, weil sie sich safe fühlen oder so. Also ich sage jetzt nicht, also ich will es ja wirklich nicht ausdiskutieren, sondern nur, also diese Fragen sind ja da dann, ne? Und wo man sich dann immer, also man kann natürlich sagen, ja, lass halt einfach immer individuell gucken, wahrscheinlich muss man das machen. Aber oder mir fehlt noch so ein bisschen dieser Quirk, da auszubrechen. Also weil ich glaube, dass es großteils eine politische Frage ist und mir fehlt noch so ein bisschen dieser christliche Bam-Moment.
Um dieses Problem nochmal zu fühlen, also und zu benennen, vielleicht ist es so, also wenn du so konkrete Fälle anführst, wie, naja, wir haben halt eine Gemeinde und wir müssen irgendwie mit der Maske jetzt irgendwie die Entscheidung treffen, ja oder nein. Und dann gibt es eben, es gibt immer Verlust. Ja, irgendjemand gefällt es nicht. Das ist eine Situation, die eben mit der Endlichkeit und der Sünde der Welt zu tun hat. Wir kommen da nicht raus, letztendlich immer solche Entscheidungen zu treffen, die irgendjemanden verletzen werden. Und es ist unmöglich, einen sozusagen christlichen Weg zu finden, der es verhindern könnte, dass jemand verletzt ist.
Wir haben, genau, aber dann würde ich aber auch
Ideale, den Weg nicht christlich nennen. An denen wir uns orientieren können. Bitte?
Nochmal. Ja, aber dann finde ich es wichtig, dass man das auch nicht christlich nennt, diesen Weg. Also das Dilemma entsteht ja dann, dass ich versuche, mich ja immer so ein bisschen rauszuziehen, dass ich sage, das Christliche an der Geschichte muss sein, den Finger in die Wunde zu legen. In der Corona-Pandemie.
Ja,
die Christenheit kann nicht als Ziel haben, eine Regel zu finden, die besser ist als das, was der Staat hat. Ne, weil es wird immer jemand hinten runterfallen. Aber das Wichtige ist, dass man halt dabei steht und zum Beispiel sagt, so, diese Person leidet unter diesen Regeln, weil, keine Ahnung, es gab ja diesen weinenden älteren Herrn, der seine Frau nicht mehr besuchen durfte im Altenheim und die ist, weiß nicht, ob sie dann gestorben ist, ohne Begleitung oder so. Aber dass man da sagt, da ist Leid, da müssen wir stehen als Kirche. Und wir müssen nicht ein System finden, in dem es irgendwie alle reinpassen, aber wir können sagen, in diesem System leiden diese Personen drunter und da müssen wir uns mit solidarisieren.
Okay, also um das nochmal zu klären, dir geht es nicht darum zu sagen, das Christentum muss neben den vielen Handlungen, die wir als Menschen immer haben, noch eine extra Portion und eine extra Handlung reinbringen und die könnten wir jetzt als christlich stempeln. Das ist ja nicht dein Punkt, weil das gibt es ja nicht, würdest du ja auch.
Ich glaube, das würde ein System erstellen, was genauso flawed ist wie die anderen Systeme.
Ja, okay, genau. Also jedenfalls, das ist auch mein Punkt, egal was wir, immer wenn wir handeln, werden wir Menschen verletzen, weil das eben zur Struktur der Endlichkeit und der Sünde gehört. Das Christentum kann hier keine neue Handlungsoption bieten. Aber klar, das, was du gesagt hast, ist richtig. Es muss etwas tun, was christlich ist, nur ist diese Handlung, also wenn du jetzt sagst, okay, dein Beispiel, das Christentum legt den Finger in die Wunde und sagt, hier ist Leid geschehen. Das Problem an dieser Handlung ist ja, dass sie auch unabhängig des Christentums möglich wäre. Es könnte ja auch irgendeine Menschenrechtsorganisation genau das Gleiche sagen, genau das Gleiche tun. Es gibt keine exklusiven christlichen Handlungen. Das ist das Problem.
Ja, aber das muss es ja auch nicht unbedingt geben, oder?
Nee, also muss es nicht, genau. Muss es nicht. Also kann es auch nicht. Aber was stört dich? Was stört dich jetzt daran, wenn Human Rights Watch genau das sagt, anstatt jetzt EKD oder so? Oder stört dich da gar nichts?
Stört mich überhaupt nicht. Da würde ich höchstens, also es geht mir nur darum, wo muss man sich dahin positionieren. Das ist ja auch völlig klar, dass andere Leute vielleicht auch auf der richtigen, die richtigen Punkte haben, aber man muss sich ja trotzdem positionieren.
Ja, ja, okay, genau.
Und ich glaube,
und dein, ja, dein Ansatz finde ich gut, zu sagen, das Christentum benennt Leid. Ja, das ist schon richtig.
Und das dabei. Problem jetzt ist dann, wenn die Kirche, wenn, oder die Kirche, ich mag dieses Wort halt immer nicht, genau aus dem Grund und weil das nämlich auch ein System ist. Und mein Beispiel mit der Kirchenleitung, mit der Gemeindeleitung, sobald ich diese Entscheidung treffen muss, ne, dann habe ich, dann kann ich mich ja nicht mehr mit allen solidarisieren oder ich wüsste es jetzt gerade nicht, wie es geht.
Ja.
Sondern ich muss, aber da, dieses Dilemma haben wir ja auch in anderer Hinsicht, ne? Also zum Beispiel, sagen wir mal, gleichgeschlechtliche Diskriminierung, Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren, ne? Dass du halt sagst, so, natürlich muss ich mich, oder ist zumindest meine Meinung, als, als Kirche dann mit den Schwulen und Lesben und, also ich beschränke es jetzt einfach mal, natürlich gibt es noch andere diskriminierte Bevölkerungsgruppen. Ich muss mich damit solidarisieren und denen auch einen Raum geben. Aber es heißt immer gleichzeitig, dass es auch Leute gibt, die ich damit ausgrenze. Ne? Wenn es Leute gibt, die ehrlich konservativ glauben, dass sie da nicht mehr in diese Gemeinde kommen können, egal wie irrgeleitet sie meiner Meinung nach vielleicht auch sind, ich schließe sie ja trotzdem aus.
Ja, ja, und, klar. Aber ich meine, das ist doch genau wieder verwirklicht in diesem Spruch von Christus. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Genau das ist das Problem. Wir kriegen das nicht.
Und das ist auch definitiv, es muss so sein. Also ich muss, und wo würdest du die Grenze ziehen? Also meine intuitive Vorstellung wäre dann, dass das, womit ich mich solidarisiere, müsste ja immer das sein, was keine Solidarität erfährt. Also es müsste quasi per Definition, und das ist ja schwierig auch in einem Staat, der doch recht christlich geprägt ist, es müsste ja per Definition mit den Minderheiten sein. Also was mir völlig einleuchtend ist, ne? Dass man halt sagt, dass man den, dass man als Kirche das Korrektiv ist und den Schwerpunkt auf die Leute legt. Es ist ja auch völlig klar. Also wenn angenommen zu Jesu Zeiten, mir fällt jetzt was für eine Gruppe, Kinder oder keine Ahnung, Aussätzige, ne, mal Aussätzige nehmen.
Ja.
Wenn in dieser Gesellschaft Aussätzige nicht ausgeschlossen wären aus der Gesellschaft, wenn man sagen würde, du hast eine seltene Hauskrankheit, hurra, du bist ein Prophet und bitte geh in diese Machtposition und du darfst jetzt den Rest deines Lebens, bis du stirbst vom Aus, keine Ahnung, was ist, darfst du jetzt riesige Armeen befehlen oder bevölkert, ne? Also dann hätte sich ja Jesus nicht mit denen solidarisiert, sondern ist ja zu denen gegangen, nicht weil sie aussätzlich waren, sondern weil sie ausgeschlossen waren von der Gesellschaft. Ne? Also dieser Inklusionsgedanke ist ja schon da. Und natürlich hat das andere Leute wieder angepisst, die aber in den aktuellen Machtpositionen sind. Das heißt, das ist ja schon wieder radikal deutlich halt. Ne? Also diese Solidarisierung eben mit den Minderheiten. Ist natürlich dann eine neue Frage, was ist, wenn die Minderheiten scheiße sind? Also ne, zum Beispiel sind ja auch irgendwie Neonazis in Deutschland zum Glück eine Minderheit, die sicherlich auch irgendwie Repressalien erfahren.
Aber das ist genau der Punkt, und das, genau das ist das Beispiel, finde ich ein klasse Beispiel, wo ich sagen würde, das Christentum kann nicht seinen Weg sich vorgeben lassen von der Welt. Also im Sinne von, wir gucken auf die Welt, wir haben Minderheiten und den Minderheiten ist zu helfen. Das würde bedeuten, das Christentum gibt sich seine Ziele von der Welt vor, sondern da würde ich behaupten, auch bei Christus ist das so, nicht er geht zu den Minderheiten, weil sie Minderheiten sind, sondern weil Gott ihn zu einer bestimmten Gruppe weist. Also das Christentum muss seine Ziele und Ideale von Gott her beziehen und wenn Gott gefällt, zu Reichen zu gehen, dann ist das eben auch so. Oder auch zu Diktatoren oder was auch immer. Jedenfalls also nicht von der Welt her bezieht das Christentum seine Ideale, sondern von Gott her. Und die sind vielleicht oft mit den Weltsachen auch mal identisch, aber eben nicht immer. Also
vor allem nicht als System wiederum, ne?
Ja, genau.
Das heißt, es kann, genau, es kann nicht als Rechtfertigung dienen. Gut, es öffnet aber natürlich wieder Tür und Tor dann eben für andere Ideologien. Ne? Du sagst zum Beispiel, natürlich gehen wir zu den Armen, aber halt nicht zu den bösen Moslems, irgendwie so. Also, aber so ist eben wahrscheinlich einfach die also man kann es halt eben nicht systematisch benennen sozusagen. Ne? Und ich finde es auch gut, dass es dieses dass es diese Unberechenbarkeit, ne, dieses, dieses nicht, dieses aus, also dieses, sagen wir, Überrationale, um es mal wertend so auszudrücken, dass es gibt, weil das ja schon die, also das ist ja ein Muss, wenn, wenn es einen Souverän geben soll, ne? Also wenn es irgendwas gibt, was nicht menschlicher Logik und System unterlegen sein soll, was, ne, dann muss es ja darüber stehen und dann muss es diese disruptiven Elemente geben, die uns vielleicht auch,
ne, und nicht, die sind dann dem Heiligen Geist sozusagen zuzuordnen. Ne?
Dass und es bleibt das, dann eben aber das Problem,
will, dass, ne, wie es heißt.
Ja, genau, aber es bleibt eben das Problem, dass das halt eben auch schwer oder nicht systematisch erfassbar ist. Das heißt, wenn es irgendeine radikalen Gruppe gibt, die eben sagt, Gott hat uns gesagt, wir müssen alle so und so ausrotten, ne, dann können die das glauben. Also die, ne, das ist halt schwierig, das dann christlich gesehen zu Mythbusten, sage ich mal. Also man kann natürlich ganz viele menschenrechtliche und historische und logische und empirische Gründe finden, warum das halt vielleicht doof ist. Aber das ist ja so ein bisschen so dieses, genau, mit der Opferung Isaaks in der Bibel auch, als
Kierkegaard
die Zähne ausgebunden. Das ist eben diese,
das
bleibt eben ein Problem, genau. Und das ist was wir nicht systematisch, rational eine Regel machen können, das zu durchbrechen. Da gibt es kein Patentrezept. Also natürlich müssen wir uns dann natürlich auch dagegen stellen als Christinnen und Christen, aber
wobei es natürlich schon Leitlinien gibt. Also es ist jetzt, es ist ein Gott des Lebens. Also es wäre sozusagen Gott selbst widersprechend, wenn er zum Mord oder so etwas aufbefiehlt oder so. Ich sag mal so, ich schließe das jetzt nicht hundertprozentig aus. Du hast es ja selbst gesagt mit Isaak und der Opferung und so. Ist dieser Gedanke selbst in der Bibel ja verwurzelt, dass Gott so etwas tun kann. Aber also ist es nicht, es ist eigentlich nicht auszuschließen. Letztendlich ist das wahrscheinlich das.
Das ist natürlich das, was jeden triggern muss, der nicht christlich ist, ne? Weil natürlich, das ist die absolut unverfügbare Gewalt, die alles rechtfertigt, also mit der man alles rechtfertigen kann, wenn man es denn will.
Ja, genau.
Also es gibt, also ich glaube, die wahrscheinlich ist die einzige Verteidigung dagegen wiederum dieselbe Gewalt, die eben anderen Leuten sagt, dass sie das eben aufhalten müssen. Ne? Also da gibt es halt, sagen wir mal so, da ist halt einfach das, diese Unverfügbarkeit,
da sind wir bleibt einfach auch halt, an den Grenzen des Denkbaren wahrscheinlich, auch an den Grenzen des Theologischen wahrscheinlich auch.
Aber ich glaube, dieser Gedanke, den wir gerade formuliert haben, der muss ja alle Leute triggern, die entweder sehr rational sind oder eben Religion oder den Christentum oder Gott damit nichts anfangen können. Muss triggern. Meiner Meinung nach ist das aber genau der Punkt, der uns eben, der eben Gott als unverfügbar und souverän, ne, lässt und eben den Unterschied macht zu allen anderen, also humanistischen oder empirischen oder wissenschaftlichen Modellen.
Ja. Ich würde nur noch einen letzten Abschlusssatz vielleicht noch sagen, weil wir jetzt schon sehr spät, sehr weit gekommen sind. Karl Barth hat diesen Souveränitätsgedanken ja in seiner Kirchendogmatik auf die Spitze getrieben, indem er ja sehr, sehr viel Gott zugetraut hat. Aber immer hat er das unter den Gedanken getan, dass Gott sich immer in Christus uns sein Gesicht zuwendet und sich zeigt. Und seine Souveränität tatsächlich begrenzt auf den Christus. Also er ist nicht der Allmächtige, der Herrscharen, er könnte es wohl, und davon gibt es ja auch genug Zeugnisse in der Bibel, aber er tut das aus freiwilligen Gründen nicht, sondern begrenzt sich eben auf den unmächtigen Christus. Und das sollten wir sozusagen nie vergessen, wenn wir an seine Souveränität denken. Sie ist gebunden, weil er sich selbst gebunden hat, in Christus, so der bartische Gedanke.
Also kannst du das nochmal erklären? Also was hat das für eine Auswirkung, dass Gott sich dann in Christus bindet? Dass er eben was nicht tut oder nicht tun möchte oder kann?
Also zumindest müssten wir sagen, christlich ist es so, dass Gott nicht der Allherrscher ist, der mit Macht und Gewalt die Welt verändert. Ja, also wir haben immer doch diesen, oder nicht wir, aber ein recht simpler Gedanke ist, warum schnippst Gott nicht und ändert die Welt jetzt einfach so? Das wäre doch seine Allmacht möglich. Ja, logisch ist das so, logisch ist das möglich, aber er will es nicht. Er hat sich in Christus ohnmächtig gemacht in gewisser Hinsicht. Das wäre sozusagen der bartische Gedanke dahinter.
Aber gleichzeitig hat er doch dieses berühmte "Es wird regiert" gesagt. Ich gerade mal gucken. Ja, also so habe ich das, ich habe es mir irgendwo hier mal mitnotiert, dass er am Vorabend seines Todes das halt sagt, dass man die Ohren nicht hängen lassen darf, ne? Dass eben regiert wird, nicht nur in Moskau und Washington und Peking, sondern ja, es wird regiert und zwar hier auf der Erde, aber ganz von oben vom Himmel her. Gott sitzt im Regiment, ja, darum fürchte ich mich nicht, ne? Lässt uns nicht fallen und so weiter und so weiter. Es wird regiert.
Ja, 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 das ist diese.
Also es ist, also nur weil du sagst, es ist ohnmächtig, also es sagt explizit auch, wir können zu Christus gehören, der die Macht hat auf immer und ewig. Ne? Also dass man, da, weiß nicht, ob es ein Paradox ist oder wie er es auflöst, aber dass es halt, ne, also diese Ohnmächtigkeit, aber trotzdem heißt, dass eben Jesus bestimmt, ne, also dieses berühmte, du hast keine Macht über mich, wenn sie dir nicht gegeben ist. Ne? Also,
genau, genau. Das ist richtig, ja.
Ne, es ist und das, was ja wieder die ultimative Herrscherkritik ist überhaupt, ne, dass du sagen kannst, für Putin, du kannst tun und lassen, was du willst, aber es gibt nichts, was du tun kannst, was dir nicht erlaubt wurde oder so. Irgendwie. Ne, also du hast nicht eigentlich die Macht dahinter sozusagen, sondern der richtig, am Ende regiert, ist eben jemand anders.
Ja, das ist der.
Das und diese ultimative Herrschaftskritik, die ja auch, an der sich auch viele Herrschende den die Zähne ausgebissen haben, gerade auch in der frühen Christenheit, wo sie nicht mehr wussten, was sie mit diesen Leuten machen sollen.
Genau. Ne,
weil die halt eben auf Folter und Todesdrohungen halt einfach nicht reagiert haben, weil sie halt eben der festen Überzeugung waren, dass sie eigentlich gar nicht die Mächtigen sind und dass es mehr gibt als das aktuelle Leben. Und da sind, also habe ich gehört, ja, war ich dabei, dass da wohl einige Herrscher damals brutal dran verzweifelt sind, weil sie nicht wussten, was sie natürlich halt damit tun sollen. Ja,
ja. Ja, das ist klar.
Aber was wir noch nicht haben, also vielleicht haben wir noch ein paar Minuten dafür, um noch mal ein bisschen den Bogen zu spannen. Also wir haben jetzt ja immer darüber geredet, Kollektiv und Individuum und Technik. Und mir scheint es schon so, oder das wäre auch, fände ich noch mal interessant, dass durch die weltweite Vernetzung und allem, was wir durch die Technik, Internet und so weiter haben, die Spielregeln noch mal grundlegend geändert sind. Und das insbesondere auch gerade die aufklärerische, ich will es ja nicht Ideologie, sondern Weltbild nennen, zu spüren bekommt. Dass zum Beispiel eben wir wahnsinnige Probleme haben mit den Auswirkungen von freier Meinungsäußerung. Ne? Also, die war ja schon immer eingeschränkt, also es war noch in den wenigsten Staaten, inklusive USA und Deutschland, ist es zum Beispiel straffrei, Leute zum Mord auszurufen, auch wenn das natürlich eine Meinungsäußerung ist, ne? Wenn ich finde, dass der halt tot gehört oder die. Aber das heißt, und wir merken jetzt, dass wir ganz neue Probleme bekommen durch diese ganzen Trollfabriken, durch selbstverstärkende Algorithmen und so weiter, wo eben einige von diesen sehr individuell fokussierten Sachen doch wieder zu neuen Problemen führen, die wir vorher so nicht auf dem Schirm hatten. Und wo jetzt natürlich das große Dilemma ist, wie wir das halt lösen, weil natürlich will hoffentlich niemand, also irgendwer bestimmt, da jetzt einfach irgendwie so eine Staatszensur hinten dran zu hängen oder irgendwie eine Denkpolizei oder so. Aber es ist ja trotzdem offensichtlich, dass wir so fundamental neue Weltsituationen haben, die auch Dinge wirklich bedrohen kann. Also, ne, also man soll ja nur so diese ganzen Verschwörungsideologien nehmen, die halt dann nicht mehr lustig sind, sondern irgendwann wirklich auch ganze Gesellschaften prägen können und so weiter. Mhm. Vielleicht auch Demokratie gefährden sind. So ganz genau weiß man das ja alles noch nicht, aber irgendwie fühlt sich es schon so an, als gäbe es da deutlich mehr Spaltung und als gäbe es da auch Kräfte, die Interesse daran haben, diese Spaltung voranzutreiben, insbesondere in den USA. Vielleicht ist es auch eine selbstverstärkende Sache, die ne, durch Internet und die Möglichkeiten passiert. Das heißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Fokus aufs Individuum jetzt natürlich mit allem, was wir vorher auseinandersortiert haben, mit, dass es das Mehrheit nur mit, dass viele Individuen gibt und so weiter, aber dass es da doch irgendwie nochmal einen Fokus gab, der auch technologiebedingt eintraf und den man so nicht vorausgesehen hat. Und wo wir jetzt irgendwie als neue Generation oder vielleicht auch unsere Kinder rausfinden müssen, was wir damit machen.
Es scheint so, dass jetzt als Abstraktung, also als Begriff genommen, das Internet in unsere Welt Möglichkeiten gebracht hat, die genau dieses Verhältnis, was wir die ganze Zeit besprochen haben, also Individuum gegen Gesellschaft oder gegen Gruppe, dass es da neue Möglichkeiten gibt, es zu bestimmen oder dass da neue Machtverhältnisse aufgebrochen sind. Auf einmal ist vielleicht irgendein Individuum stärker als eine Gruppe, was es vorher nie gab, oder es ist, oder Gruppendynamiken reagieren oder
es hat die Dezentralität genommen auf, vielleicht.
Ja, also ich glaube, man kann es nicht auf einen Faktor begrenzen. Es hat einfach so viele Möglichkeiten geschaffen. Und wir sind jetzt sozusagen im Problem oder in der Herausforderung, uns, die wir aus der analogen Welt, die wir einigermaßen sortiert sind, wo die Verhältnisse, die demokratischen Verhältnisse eigentlich sich einigermaßen gesetzt haben und alles war etabliert und ging eigentlich, jetzt müssen wir uns neu finden. Wir müssen neu bestimmen, inwiefern Freiheit im Internet realisiert werden darf, inwiefern muss sie beschnitten werden, inwiefern muss Pornografie, Kinderpornografie beispielsweise durch WhatsApp-Filter und so gejagt werden und sowas. Das sind ja völlig neue Fragen, die es vorher nicht gab. Und das heißt, wir verhandeln immer wieder neue Fälle, neue, die durch das Internet kommen, wie wir sie regeln wollen.
Ja, oder man könnte auch vielleicht anders sagen, eine Rechtsstaatlichkeit, wie man auch immer dazu steht und ob sie funktioniert, sei mal auf dem anderen Blatt geschrieben. Mhm. Aber diese Entwicklung, die wir hatten über mehrere hundert Jahre, mhm. die gibt es im Internet noch nicht.
Genau.
Ne? Absolut. Man weiß auch nicht, also du kannst nicht einfach diesen Prozess, den wir da halt mal rausgefunden haben und der ganz gut funktioniert, den kann man auch nicht einfach da drauf zwängen, sondern man muss ihn neu erfinden für eine neue Situation, für eine weltweite
und
Situation.
Und dafür braucht es Zeit. Und die haben wir sehr wenig eben, ja.
Genau, und deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, dass sich da aber auch eben nicht nur was reproduzieren lässt, dass wir halt eben das Gleiche jetzt nochmal neu erfinden, sondern dass es auch wieder ein, und ich glaube, das ist auch die Chance von zum Beispiel Autokraten auf dieser Welt, dass die halt sehen, da ist was, was man neu gestalten kann und wo wir das, was sich etabliert hat, was uns vielleicht zuwider ist, weil es eben einen nervigen Rechtsstaat gibt, wo wir das nochmal auch neu bespielen können, die Karten neu gemischt werden. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind es natürlich viele gesellschaftliche Elemente, dass vielleicht auch viel korrektiv fehlt, dass zum Beispiel freie Meinungsäußerung auch leichter durch andere Menschen korrigierbar gemacht hat. Ne? Wenn ich der Verrückte auf meiner Bananenkiste am Marktplatz war und ich wurde dadurch aber schnell sozial isoliert oder die Leute haben mir nicht mehr zugehört, ne? Oder es gab nur zwei, die mir zugehört haben in meiner Stadt. Dann ist es halt was anderes, wie wenn ich jetzt auf meiner virtuellen Bananenkiste stelle und in jeder Stadt hören mir zwei Leute zu auf der ganzen Welt, dann bin ich nämlich trotzdem wieder, habe ich trotzdem nämlich irgendwie wieder viel, also das darf man glaube ich nicht, also da fehlt wahrscheinlich auch so ein gesellschaftlicher Korrektur, automatische Korrektur, aber was natürlich aber auch wiederum Vorteile geschaffen hat, ne? Also ich habe zum Beispiel mal mit einer Transperson geredet, die das erste, weiß nicht, 40, 50 Lebensjahren wirklich festgestellt hat, ne? weil das gab es halt nicht und über das Internet konnte sie sich da überhaupt informieren, dass da eben andere Menschen sind, weil es eben vielleicht in jeder Stadt nur eine Person gibt oder so oder gab oder was auch immer, wie ist auch egal. Auf jeden Fall konnte man sich vernetzen und sagen, okay, es gibt andere Menschen, die das auch kennen. Ja, also das funktioniert natürlich auch auf positive Art und Weise. Das ist ungelöst,
also ich glaube, du hast schon einen wunden Punkt berührt, nämlich dass diese Zeitspanne, die wir in einer analogen Welt für diese Prozesse hatten, war riesig. Und das Internet ist, und es entwickelt sich auch so unglaublich fort und schnell, dass wir in einer Zeitspanne, die kaum überblickbar ist, so viele Probleme lösen müssen. Und gerade hier setzen sich, wie du richtig sagst, Leute, die Egoisten, aber auch eben Autokraten und so weiter, die setzen sich in diese Lücken rein und versuchen sie so schnell wie möglich zu füllen, weil das natürlich Macht garantiert für die. Ja, jeder will sich sozusagen ein großes Stück von Kuchen nehmen und das so schnell wie möglich. Und wo der Rechtsstaat viel, 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 hundertmal viel zu langsam ist.
Genau, diese Geschwindigkeit ist halt krass. Also wie langsam das geht und wie langsam juristische Mühlen mahlen und am Ende kommt was raus, ne? Keine Ahnung.
Was schon längst überholt ist.
Ja, oder halt, entkernt oder, dieses Dilemma ist durch die Geschwindigkeit wahrscheinlich schon ein krasser Faktor, wo man sagt, vielleicht funktionieren diese juristischen Mühlen eben zu langsam, um da wirklich was zu machen und wirklich einen grundgerecht drauf zu spielen oder so. Das ist schon, das ist schon interessant, ja.
Also ich glaube, das ist jedenfalls ein Faktor der vielen Krisen, die wir haben zurzeit. Was man auch deswegen sieht, das taucht ja immer wieder mehr in den Medien auf, weil beispielsweise Putin und Moskau natürlich Propaganda in Europa betreiben, wie wahrscheinlich Europäer und Amerikaner dort auch das tun. Aber jedenfalls, das funktioniert ganz wunderbar, weil es so viele Lücken gibt. Ja? Wenn es kein Internet gäbe, wie hätte hier Propaganda funktionieren können? Ja,
ja gut, du hattest halt nicht. Radio Free Europe oder so, ne? Oder irgendwie Westfernsehen oder sowas. Genau. Ne? Klar, es gab da schon Möglichkeiten, aber es war halt ein viel zentralisierter, viel weniger. Und auch diese Meme-Kultur. Ne?
Auch also nicht so subtil. Es ist viel subtiler heute, ja, durch die KI. Also das sind so neue Möglichkeitsräume, die sind, da ist es total, das brennt und das entfesselt natürlich auch Krisen.
Genau, also wir waren ja bei gut. Gesellschaft und Individuum und das macht, glaube ich, auch tatsächlich nochmal viel angeschnitten, aber der Grundton war, glaube ich, schon relativ beim Thema, muss ich sagen.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, krass. Wir haben keine Lösung gefunden.
Ja, ich würde sagen, das liegt an der Sünde, aber...
Ja, das ist die Ursache, nicht die Lösung. Genau. Aber es war auf jeden Fall interessant. Lass mal hoffen, dass die Welt dass irgendwo besser wird. Oder dass wir die virtuelle Kurve noch kriegen oder keine Ahnung.
Aber gut, ich bin da pessimistisch, was dieses Internets angeht. vielleicht jetzt...
Ja, ich glaube, wir müssen zum Ende kommen.
Genau, das war eine lange Folge, wir haben super viel geredet, aber war echt spannend. Also ich habe viel gelernt, musste viel denken, ich habe jetzt ein bisschen fast schon Kopfweh.
Ja, ich bin mal gespannt, wie es ist, wenn man sich das dann nochmal anhört, was man merkt, was man so alles gesagt hat. Ich bin gespannt, nehmt uns nicht zu ernst, aber irgendwie auch doch. Lasst ein bisschen Radikalität in euer Leben, aber werdet keine Idioten. Das war's. Gebt uns Feedback. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Ciao, ciao, eure Netztheologen. Tschö mit Ö, San Francisco.
Ach du Scheiße.